Ihr Lieben, es ist ja so eine Tradition, gute Tradition, dass wir in jedem Jahr so ein Wort geschenkt bekommen, das uns in diesen 365 Tagen begleiten darf. Das vom letzten Jahr hängt noch dort und für dieses Jahr haben wir dieses Wort geschenkt bekommen. Markus 9, Vers 24. Diese Worte werden natürlich durch Menschen ausgesucht, nicht? Das ist ganz klar, aber wir wollen immer auch glauben, dass Gott mit diesen Worten, die er uns so für ein Jahr gibt, auch so seine Absicht hat. Und so dürfen wir heute so einen Prozess beginnen des Nachdenkens über diese Jahreslosung. Wenn ich sage, einen Prozess beginnen, dann deshalb, weil ich davon ausgehe, dass wir uns in den unterschiedlichen Gruppen, ob das in den Hauskreisen ist oder bei Ü50 oder wo auch immer, immer wieder auch diese Jahreslosung streifen werden. Die Jahreslosung für das kommende Jahr, das ist kein Geheimnis, das kann man schon sehr zeitig nachschauen. Ich glaube, für nächstes Jahr steht das auch schon fest, nicht? Also wenn man das so richtig forscht, kann man da gucken und kriegt das auch raus. Also für dieses Jahr ist Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Dieser Text ist der Luther-Übersetzung entnommen. Und ja, man kann immer auch mal schauen, was sagen andere Übersetzungen. Nicht? Ich vertraue dir, ja, hilf mir doch, meinen Unglauben zu überwinden. So heißt es in der Hoffnung für alle. Und ihr wisst ja, oder noch nicht, aber dann sage ich das jetzt. Ich persönlich liebe die neue evangelistische Übersetzung. Und da heißt es, ich glaube ja, hilf mir bitte aus dem Unglauben. Und könnte man vielleicht noch sagen, heraus. Neue evangelistische Übersetzung. Das ist eine Übersetzung, die recht genau ist, aber doch auch sehr frei, sehr verständlich. Also, wie auch immer, ne? Also die Originalversion, ich glaube, hilf meinem Unglauben, jetzt sind wir schon wieder zu weit, so ist es auch sicher überall, wo es offizielle Karten gibt, aufgedruckt. Aber in anderen Übersetzungen steht es auch anders. So, dann haben sich, ich habe mal so ein bisschen geschaut, verschiedene Leute beigemacht und haben Hilfen geschaffen, Nachdenkhilfen. Nicht, da gibt es unzählige Kartenmotive. Nicht, ich glaube, hilft meinem Unglauben, überall mit der Jahreslosung aufgedruckt und nun könnte man sich so eine Karte hernehmen, könnte diese auf sich wirken lassen. Nicht, jeder ist anders gestrickt. Nicht, bei dem einen wirkt das, der andere vertieft sich lieber in ein anderes Motiv. Ich habe euch ja einfach mal ein paar so mitgebracht, die ich euch gerne zeigen möchte. Nicht? Auch mit dem Glas Wasser ist interessant. Nicht? Also ist es halb voll oder halb leer? Nicht? Ich glaube, hilf meinem Unglauben unten. Ja. Oder auch hier der Surfer dort im Wellengang. Nicht? Also ja. Ich setze mal noch eins drauf. Hier haben wir ein schönes Bild mit dem Leuchtturm. Dann das andere, das Mädchen, das so vor einer Hängebrücke ist. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal so über so eine Hängebrücke gegangen ist. Ist jedenfalls eine interessante Angelegenheit, darüber zu gehen. Da kribbelt es so ein bisschen im Magen. Ja, und dann ganz klassisch, nicht? Ich glaube, hilf mein Unglauben. Das Motiv von Cavol. Ich habe auch noch zwei Motive dazu beigesteuert. Und zwar mit der Ausgabe der evangelistischen Übersetzung. Herr, ich glaube, ja, hilf mir bitte aus dem Unglauben. Und noch ein ganz anderes Motiv. Das Motiv mit dem kleinen Igel. Dazu sage ich nachher noch was. Herr, ich glaube ja, hilf mir bitte aus dem Unglauben. Ich würde gerne mit einer Frage beginnen. mit der Frage, wenn du diese Jahreslosung so hörst, was macht sie mit dir? Es ist ja immer so, wenn wir irgendetwas hören, wenn uns irgendetwas gesagt wird, dann richtet das ja in uns etwas an. Nicht? Natürlich gibt es auch so Dinge, die uns weder so noch so bewegen, nicht? Die hört man, die gehen an einem vorbei, aber manche Worte und ich denke auch so die Jahreslosung, die sind ja dazu angetan, dass sie etwas in uns anrichten, dass sie uns ein Stück rütteln vielleicht, darüber nachzudenken, wie auch immer. Was macht die Jahreslosung mit dir? Löst sie vielleicht irgendwelche Fragen aus? Oder regt sich in dir Widerstand? Oder empfindest du den Widerspruch? Entweder hat man nun Glauben oder man ist ungläubig. Oder gibt es da noch irgendetwas dazwischen?
Ich will glauben, hilft mein Unglauben.
Okay. Ja. Naja, wir machen uns mal gemeinsam auf den Weg. Nicht? Also, denke, ja, seid einfach so frei, wenn euch irgendwas kommt, lasst es einfach raus. Wir sind ja hier unter uns. Also, was löst es aus? Oder löst es vielleicht Unbehagen aus, Verunsicherung, vielleicht sogar Ärger? Nicht? Wenn wir so gesagt bekommen, ich glaube, hilft meinem Unglauben, nicht? Das soll das Wort für das nächste Jahr sein. Nicht? Also ich und Unglauben, nicht? Also ich bin schließlich Christ. Soll hier mein Glaube angezweifelt werden? Vielleicht fährt der eine oder andere auch erstmal Stacheln aus, ne? Wie der kleine Igel, oder nicht? Also, da sträubt sich einem das Gefieder, ne? Also, ich und ungläubig. Was macht's mit dir? Vielleicht ist es gut, sich auseinanderzusetzen mit dem biblischen Zusammenhang dieser Jahreslosung. Vielleicht erschließen sich einem da ja Dinge. Das sind so Dinge der Herangehensweise. Nicht? Wie, was kann ich tun, damit sich für mich ein Wort erschließt, also so ein Wort öffnet? Ja, manchmal ist das ja bei Worten so, habe euch ja das auch schon manchmal so erzählt. Ich muss immer wieder so an ein Wort denken, da habe ich Jahre, um nicht zu sagen, Jahrzehnte, das gekannt und mir gedacht, was der da richtig meint, weiß ich nicht. Und dann irgendwann hat es hier oben gezündet. Da habe ich gedacht, ah, na eben, klar, was sonst? Nicht? Da erschließen sich einem so Dinge. Nicht? Also, und da kann es hilfreich sein, wenn wir so mal Bibeltexte, Bibelworte im Zusammenhang lesen. Manchmal ist es natürlich auch schön und völlig legitim. Nicht? Wir wissen, wir haben auch hier, ist auch eine Tradition, nicht jeder, der Geburtstag hat, der bekommt ein Geburtstagswort. Nicht? Wo der Tommy singt natürlich zu Hause, überlegt, was kann ich dem oder dem für das neue Jahr mit auf den Weg geben. Nicht? Und dann ist es so ein Wort und derjenige, der es bekommt, der sagt dann hinterher, ja, passt irgendwie zu mir. Nicht? Da redet Gott durch ein Wort. Und da ist jetzt auch mal, da darf irgendwann auch mal egal sein, in welchem Zusammenhang da steht. Aber es holt uns ab in unserer Lebenssituation. Aber manchmal kann es auch sehr hilfreich sein, wenn wir uns so wie mit der Jahreslosung dann auseinandersetzen, in welchem Zusammenhang steht das geschrieben. Und nicht schon zu schnell. Ich habe hier mal diesen Text abgedruckt. Mag von euch jemand gerne lesen und den vorlesen? Gibt es ein Mikrofon weiter oder ist das irgendwo? Wer mag uns ein Stück lesen? Ja, also, nicht? Also können Sie auch mehrere gerne, wir machen das heute gemeinsam. Nicht? Also, ja, cool, klar. So.
Vers 14. Als sie dann zu den anderen Jüngern kamen, fanden sie diese von einer großen Menge umringt und im Streit mit einigen Gesetzeslehrern. Als die Leute Jesus sahen, wurden sie ganz aufgeregt. Sie liefen auf ihn zu und begrüßten ihn. Worüber streitet ihr euch denn? fragte er sie. Einer aus der Menge erwiderte, Rabbi, ich bin mit meinem Sohn hergekommen und wollte ihn zu dir bringen. Er kann nicht sprechen, weil er von einem bösen Geist besessen ist. Und immer, wenn dieser Geist ihn packt, zerrt er ihn zu Boden. Er hat den Schaum vor dem Mund, knirscht mit den Zähnen und wird ganz starr. Ich habe deine Jünger gebeten, ihn auszutreiben, aber sie konnten es nicht. Was seid ihr nur für ein ungläubiges Geschlecht, sagte Jesus zu ihnen. Wie lange muss ich denn noch bei euch sein? Wie lange muss ich euch bloß noch ertragen? Bringt den Jungen zu mir. Sie brachten den Jungen zu ihm. Als der böse Geist Jesus sah, schüttelte er den Jungen mit so heftigen Krämpfen, dass er hinfiel und sich mit dem Schaum vor dem Mund auf der Erde wälzte.
Ja. Kannst du noch oder soll jemand anders weitermachen?
Na, Stück geht noch.
Stück geht gut. Gut.
Wie lange hat er das schon? Fragte Jesus den Vater. Von klein auf, antwortete dieser. Und oft hat dieser Geist ihn schon ins Feuer und ins Wasser geworfen, weil er ihn umbringen wollte. Aber wenn du etwas kannst, dann hab Erbarmen mit uns und hilf uns. Wenn du etwas kannst, erwiderte Jesus, was soll das heißen? Für den, der Gott vertraut, ist alles möglich. Da schrie der Vater des Jungen, ich glaube ja, hilf mir bitte aus dem Unglauben. Als Jesus sah, dass ihn immer mehr Leute zusammenliefen, bedrohte er den bösen Geist. Du stummer und tauber Geist, sagte er, ich befehle dir, aus diesem jungen Haus auszufahren und nie wieder zurückzukommen. Da schrie der Geist anhaltend auf, zerrte den Jungen wie wild hin und her und verließ ihn schließlich. Der Junge lag regungslos da, so, dass die meisten dachten, er sei gestorben. Doch Jesus fasste ihn bei der Hand und richtete ihn auf. Da stand der Junge auf. Als Jesus später im Haus allein war, fragten ihn die Jünger, warum konnten wir den Geist nicht austreiben? Solche Geister können nur durch Gebet ausgetrieben werden, erwiderte Jesus.
Ja, danke schön, Veri. Toll, klasse. Danke. Also, das war so das biblische Umfeld. Das war die Geschichte, nicht, in der dieses Wort da so eingebettet ist. Und ich mache mal so ein Stück weiter. Nächster Gedankengang von mir war, dass ich so gedacht habe, aha, so ist das also, nicht? Es gibt Aha-Erlebnisse, um biblische Worte richtig zu verstehen, nicht? Ist es also schon manchmal ganz gut, manchmal ganz wichtig, dass wir die ganze Geschichte lesen, nicht? Wir haben hier einen Mann, der Vater eines Sohnes, und dieser Sohn, der hat eine ganz große Not, nicht? Das ist eine krasse Geschichte. Wir haben hier einen Vater, der gewiss nicht ohne Glauben war. Er hatte sich ja erst gekommen, er kam mit seinem Sohn, er kam mit seiner Not, er hatte sich schon an die Jünger gewandt, Jesus war noch nicht da. Aber das Ergebnis war, na, erfolglos, nicht? Also null. Nicht? Also die Jünger konnten nicht helfen. Und jetzt kommt Jesus. Wenn man es mal so ein bisschen flapsig sagt, zweiter Versuch. Nicht? Und wisst ihr, was ich so krass finde? Wie der Vater so an Jesus herantritt. Herr, wenn du was kannst. Wenn du was kannst. Hast du gedacht, ey, der traut sich ja was, nicht? Trotzdem, Jesus, wenn du was kannst. Aber ich habe dann auch gleich wieder gedacht, dahinter steht natürlich die Erfahrung. Bei den Jüngern hat es schon nicht funktioniert. Und da an diesem Punkt habe ich gemerkt, aha, solche Geschichten, solche oder ähnliche Geschichten haben mit unserem Leben zu tun. Da sind wir auch ganz schnell bei uns, nicht? Das bringt uns den Vater doch sehr nahe. Man kann das auf uns übertragen. Nicht? Wie oft Wie oft hast du schon gezweifelt? Wie oft habe ich schon gezweifelt? Wie oft habe ich vielleicht schon gefragt, Jesus, wenn du das kannst, ich habe es natürlich nicht so ausgesprochen, aber ich habe mich so verhalten. Wie viel Resignation hat sich bei dem einen oder anderen in manchen Lebenssituationen vielleicht auch schon bei uns breit gebracht? Und ich habe dann auch so gedacht, das kann alle Bereiche unseres Lebens betreffen. Na, hier diese Situation bei diesem Jungen, die war schon zugegebenermaßen sehr speziell. Das ist so etwas, was die Leute wahrscheinlich damals auch nicht jeden Tag erlebt haben. Aber es kam immer wieder vor, dass da Menschen so belegt, besetzt waren von bösen Geistern und dann nicht frei werden konnten. Und wo es einfach dieses Eingreifen, dieses übernatürlichen Eingreifens durch Jesus bedurfte, um Menschen freizusetzen. Aber es gibt viele, viele andere Lebenssituationen, wo Menschen irgendwo so wie in einer Sackgasse sind, wo sie eine Not haben, wo sie alles probiert haben, wo sie alles versucht haben und nichts hat geholfen. Nächster Gedankengang, nicht nur Kopfwissen über Jesus haben. Bin ich so bei uns? Wir wissen natürlich, Jesus ist der Erlöser. Wir wissen, grundsätzlich kann er alles. Und haben vielleicht auch gerade so bei diesem Wort, ich habe am Anfang gefragt, was macht es mit uns? Vielleicht fährt der eine oder der andere oder hat der eine oder der andere auch erstmal so Stacheln ausgefahren und gesagt, ey, was soll das, nicht? Ich bin gläubig. Aber wie viel Kopfwissen haben wir? Natürlich ist es entscheidend, dass hier oben in unserem Kopf Botschaft ist, Wahrheit ist, biblisches Fundament ist. Aber das Entscheidende, und das merken wir immer wieder, ist, dass wir doch mit unserem Herzen Dinge erfassen und begreifen. Wir kennen diese Sachen ja immer wieder, wir sagen uns das immer wieder nicht. Viele Leute sagen, diese 30 Zentimeter vom Kopf ins Herz, nicht? Also das ist ein weiter Weg. Nicht? Das dauert manchmal. Wir wissen es mit dem Kopf. Wir wissen, dass Jesus alles kann. Wir wissen, dass wir ihm vertrauen dürfen. Und dann in der Praxis sieht manches anders aus. Jesus ist unser Erlöser. Und wir dürfen wissen, dieser Erlöser, der ist auch an uns interessiert, und zwar heute. Er ist an unserem Leben interessiert. Er liebt mich heute. Er will mich heute führen. Er will, dass ich auch heute erwarte und damit rechne, dass er da, wo nötig, übernatürlich in mein Leben eingreift. Und dass er übernatürlich Einfluss auf mein Leben nimmt. Nicht? Wir wissen, es gibt in unserem Leben Dinge, nicht? Da gibt es ja so Redewendungen, die benutzen sogar manchmal Ungläubige. Ich weiß, als wir da vor vielen, vielen, vielen Jahren nach Berlin gezogen sind, kam ich irgendwann, das war noch in der Umzugsphase, da kam ich eines Tages runter und im Nebeneingang, da puzzelte irgendeine Frau runter. Ich weiß nicht, worüber wir gesprochen haben, aber sie hat dann gesagt, da hilft nur noch beten. Nicht? Also auch bei Leuten, die nicht gläubig sind, ist oftmals so, es braucht eigentlich so ein übernatürliches Eingreifen. Wir haben uns hier festgefahren. Wir sind in Lebenssituationen, wo es einfach nicht weitergeht. Wir brauchen wirklich diesen Einfluss von außen. Mein Zweifel und mein Hin und her gerissen sein, darf durch Jesus ein Ende finden. Das ist das Ziel. Also wir wollen gerne glauben. Dagmar hat es erst gesagt, ja, ich würde es so formulieren, ich will ja glauben, aber da ist auch noch so viel so viel Zweifel, so viel Unglaube, so viel, da fehlt uns manchmal so viel Vorstellungskraft. Wir können das glauben, wir können so viel vertrauen, wie wir uns vorstellen können. Aber was wir uns nicht vorstellen können, da haben wir ein Problem damit. Oder oftmals zumindest. Aber wir dürfen zu Jesus kommen. Dieses Wort will Mut machen, bei Jesus anzukommen, dass unsere Zweifel und unser Hin- und Hergerissensein ein Ende finden darf. Es gibt Lebenssituationen, da braucht es, damit das geschehen kann, natürlich auch eine ganze Menge Demut, eine ganze Menge, ein ganzes Maß an ja, Bereitschaft, vor Jesus zu kapitulieren, zu sagen, Jesus, ich bin hier irgendwo an meinen Grenzen. Ich habe alles Mögliche probiert und das haben Menschen in der Geschichte, solange wie es Menschen gibt, probiert, immer wieder ihr Leben auf die Reihe zu kriegen und hatten dann immer wieder Situationen, wo sie nicht weitergekommen sind. Bis zu dem Punkt, wo sie zu Jesus gekommen sind. Jesus, hilf du. Oder Gott, hilf du. Bring du die Wende. Alte Testament. Geschichten um Abraham. Keine Kinder. Gott, wenn du nicht eingreifst. Null. Neue Testament. Denkt an die Leute, die krank gewesen sind. An die blutflüssige Frau. Die hat alles probiert. Alle Ärzte aufgesucht. Alle Kohle ausgegeben. Und dann ging sie zu Jesus. Nur noch er. Nur noch du, Jesus. Es steht nicht in meiner Macht. Ich habe es nicht im Griff. Es braucht so diesen Entschluss, da wo ich nicht weiterkomme, da fahre ich nicht die Stacheln aus wie unser Igel, so nach dem Motto, da ist man nun Christ, aber geholfen hat es auch nicht. Auch viele Menschen, die gehen so durchs Leben. Ja, ich bin ja auch getauft und konfirmiert und geimpft und ihr kennt das Ganze. Ne? Also, ja, hat nicht geholfen. Aber nicht die Stacheln ausfahren, sondern einfach zu wissen, Gott meint es gut mit mir. Ich darf wissen, dass Jesus mir die Gnade schenkt, auch immer wieder neu mich dazu zu entscheiden, ihm zu vertrauen. Wisst ihr, das erscheint mir ein sehr wichtiger Punkt. So eine Entscheidung, die triffst du nicht einmal fürs ganze Leben, sondern es kann sein, ein halbes Jahr später hast du eine völlig andere Situation und du bist wieder herausgefordert. Was mache ich jetzt, nicht? Beim letzten Mal hat es funktioniert, dass ich mich an Jesus gewandt habe. Beim letzten Mal hat es funktioniert, als ich habe für mich beten lassen. Wird es für heute funktionieren? Also es ist so eine bleibende Herausforderung. Ich habe vor ein paar Tagen Fernsehen geschaut, nicht? Und da gab es so eine Zusammenfassung von so einem ganzen Jahr, krasse Geschichten, und da habe ich gedacht, eine muss ich euch vorspielen. Jetzt hoffe ich, dass das mit der Technik funktioniert.
Also ich würde sagen, es ist nie zu früh für eine solche Entscheidung. Unser nächster Gast dachte schon, für ihn kommt jede Hilfe zu spät. Helmut Ried ist Mitte 40 und Landtagsabgeordneter in Thüringen. Ein Mann in seinen besten Jahren, bis seine Frau ungewöhnliche Flecken auf seiner Schulter entdeckt.
Was hat der Arzt zu dir gesagt gehabt? Ganz genau. Was war denn?
Ja, er hat gesagt, also Herr Ried, 1,8 mm Tiefen, wenn er so ein scharfer Hautkrebs, das ist lebensbedrohlich. Mhm. Sollte dieser Krebs mir das Tier tragen, müssen wir wahrscheinlich noch andere Organe entfernen. Nicht nur den linken Arm abnehmen. Das hat mich zusätzlich schockiert, wie nah ich doch einer Krankheit bin, die zum Tode führt. Ich war bei Mitte 40, wollte doch eine ganze Menge Leben haben.
Ich meine, du hast das jetzt gehört, bist raus aus der Praxis und was hast du gemacht? Oder was hast du gedacht?
Tja, ich hatte wie eine innere Stimme.
noch die Geräte?
Wir sind nicht in sein Haus reingegangen, sondern haben im Garten gesessen, unter dem Kirschbaum. Und ich habe ihm von dieser Diagnose berichtet. Und dann fragt er plötzlich, Helmut, glaubst du an Gott? Glaubst du an Jesus Christus? Glaubst du, dass Jesus heute noch heilt?
Also er hat so eine Frage hat einer gestellt.
Ja.
Wie hast du die beantwortet?
Ja gut, ich war ja Kind getauft, konfirmiert. Insofern hatte ich schon von Gott gehört, ja, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Das wusste ich. Aber dass Jesus heute noch heilen könnte und würde.
Das war die Frage, die dich berührt hatte.
Ja. Ja.
Vierte Frage.
So eine Frage hat mir noch keiner gestellt. Das war Schwager Tobak für mich. Ich glaube, ich habe zu Volker damals gesagt, also Volker, dass Jesus damals geheilt hat, hier auf dieser Erde, als er unter den Menschen lebte, das ist ja bekannt durch die Bibel. Auch die Apostel, Heilungswunder, alles klar. Aber heute, 2000 Jahre später, wie soll das funktionieren? Ich war mit dem so wie ein Buchstabenchrist.
Aber du hattest dieses Melanom auf der Schulter? Und Volker hat zu dir gesagt, ja, wir würden für dich beten.
Ja, er hat mich eingeladen zu einem Sonntagabend, war in dieser Gemeinde, einmal im Monat, übrigens ein Heilungs- und Segnungsgottesdienst. Ja. Und Volker sagte, Helmut, du hast Glück, gerade diesen Sonntag.
Ja. Was ist da passiert? Was haben die gemacht?
Volker sagte mir, da wird für dich gebetet, ja, und du kannst so wie du bist, kommen, ja, und wir legen dir die Hände auf und bitten um Heilung.
Mhm.
Und ja, das ist da passiert.
Mhm.
Und da spürte ich auch sofort, wie eine warme Decke sich über meine linke Schulter legte. Es war ein wohliges, angenehmes, warmes Gefühl. Und es war einfach schön. Ja, und das Gebet war vielleicht gar nicht so lang, vielleicht ein paar Minuten. Ja. Meine Frau war auch mit dabei und wir sind dann Sonntagabend nach Hause. Montag musste ich schon in die Klinik.
Ja. Aufgenommen, OP.
OP, in die Röhre nochmal reingeschoben. Da wurden die ganzen Lymphknoten angezeigt, die dann entfernt werden sollten. Ja, und dann hatte ich natürlich Angst, auch bevor ich dann in diese Operation gegangen bin. Um meinen linken Arm insbesondere. Dass der angezeigt war, dass der weg müsste oder ja, abgenommen werden müsste.
Das heißt, dann hast du deine Narkose bekommen, du bist weg gewesen und die Operation begann. Was ist das Nächste, was du weißt? Pfleger kam rein oder Arzt kam rein? Und
das war der Arzt, der mich operiert hat, auch noch selber. Ja, der Dr. Leipzig hat mir das später dann auch mal selber erzählt. Und er hat mich am linken Arm sehr derb angefasst und richtig fest zugedrückt, dass ich da wahrscheinlich über den Schmerz, ja, zu mir gekommen bin, aus der Narkose heran. Und er sagte, Herr Ried, der Arm ist noch dran, es ist alles noch dran, da war kein Krebs mehr.
Der war weg, der Krebs war weg.
Da war kein Krebs mehr. In dem Moment, das war wie für mich eine innere Erleuchtung, da habe ich dann gerufen, dann heilt Jesus heute noch.
Ja, wollte ich euch einfach so Anteil geben daran. Ich habe so gedacht, mancher braucht es Glaubens- und Vertrauensverstärker für uns Menschen. Wenn wir selber nicht mehr weiter wissen, Zweifel haben, dürfen wir wie der Vater dieses Sohnes rufen, Jesus, ich will dir ja vertrauen, aber du kennst all meine Zweifel, du kennst mein Unglauben. Lass sie mich überwinden. Manchmal ist es dran, dass wir uns mal so auch menschliche Ermutiger suchen, die uns zur Seite stehen, die uns aufbauen, wo wir die Not, die wir gerade haben, oder die Ausweglosigkeit teilen. Manchmal braucht es auch andere, die für uns glauben. Jesus selbst ermutigt uns, auch selbst zu Menschen heranzureifen, die andere ermutigen. Ihr wisst ja nicht, also wir brauchen Ermutigung, aber Jesus möchte auch, das ist so vielleicht nochmal ein anderer Gedanke, dass wir auch selber Ermutiger werden, um für andere einzutreten, die andere Leute an die Hand nehmen, für andere glauben. Ich komme hier an dieser Stelle zum Schluss und ich habe so gedacht, wenn ich so anfange, über diese Jahreslosung nachzudenken, mit euch nachzudenken, ich hoffe, ich kann euch so ein ganzes Stück mitnehmen, ich mache euch so ein Stück Lust, darüber weiter nachzudenken, nicht nach dem heutigen Gottesdienst hier die Sache zu den Akten zu legen, sondern weiterzudenken, dann komme ich zu dem Schluss, dass dieses Wort mehr ist als nur ein Spruch für ein Jahr. Dieses Wort ist natürlich zuerst ein Wort für Gottes Kinder, ein Jahresspruch, der weit mehr meint, als dass wir uns mal so an Gott halten. Ich empfinde dieses Wort als ein Wort, das uns in unserem Herzen erreichen will, das auch unser Herz hinterfragt. Das uns vielleicht diese Frage stellt, ey, bist du von dir selbst überzeugt? Oder weißt du auch um deine Zweifel? Woraus lebst du? Woraus lebe ich? Aus dem, was ich auswendig gelernt habe, aus dem Wort Gottes, was ich gehört habe, was ich irgendwo gelesen habe? Der Mann hier, der hat gesagt, der hat mir einfach Fragen gestellt. Ich stelle auch mal so weiter Fragen. Auf wem baust du? Auf wem baue ich? Wem vertrauen wir? Wo brauchen wir Ermutigung? Alles so Fragen, nicht die uns bewegen dürfen. Unser Leben so ein Stück anzuschauen, unser Herz anzuschauen. Und dann gerade auch zu dem letzten Gedankengang, ich sagte ja, dass Jesus auch möchte, dass wir so Ermutiger und Glaubensverstärker für andere sind. Vielleicht sollten wir ja an manchen Punkten oder dürfen wir auch da beten, dass wir sagen, Herr, gebrauche mich auch für andere Menschen, solche Ermutiger zu sein. Das heißt, diese Jahreslosung, die möchte unser eigenes Wachstum fördern, was unser eigenes Leben anbetrifft, aber die möchte uns auch in der Weise fördern, dass wir uns herausfordern lassen, auch für andere Menschen etwas zu sein. Und zwar ein ganzes Leben lang. Ein ganzes Leben lang. Jesus hat uns hier auf diese Welt gestellt und er hat uns berufen, seine Kinder zu sein. Und er hat uns berufen, dass wir Segen empfangen, aber dass wir auch ein Segen für andere Menschen sind. Amen. Lass uns ein Lied singen miteinander.
Ist treu. Der, der im letzten Jahr mit uns war, der ist verlässlich, auch für das kommende Jahr, das vor uns liegt. Auch vor einer ungewissen Zukunft dürfen wir Gott vertrauen, an ihn glauben, an seine Stärke und seine Liebe.